Liebe Gemeinde, vom Ende der Welt, vom Weltgericht haben wir gerade eben in der Schriftlesung gehört. Und sehr viele haben sich zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder daran gemacht, auszurechnen, wann Jesus Christus denn nun endlich wiederkommen wird. Und neben solchen Rechenkünstlern gab und gibt es auch genug Menschen, die versuchen, wenigstens die Zeichen der Zeit zu deuten und eine Antwort auf die Frage zu finden, kommt er denn nun bald? Man überlegt, was muss denn alles geschehen, bevor Jesus Christus wiederkommt? Und sehr oft werden wir von solchen Prognosen enttäuscht und gefrustet. Die für vorgestern vorgesehene Ewigkeit ist heute noch immer nicht da. Auch der heutige Predigtext redet vom Kommen unseres Herrn. Ich lese aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, dies tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, Knechte und Mägde zu schlagen, auch es zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweischneiden und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet nach seinem Willen, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Liebe Gemeinde, ja, ich komme bald. So sprach der Herr, als er fortging. Und jetzt, fast 2000 Jahre später, ist er immer noch nicht wieder zurückgekommen. Das Bald unseres Herrn muss ein sehr dehnbarer Begriff sein. Und wir, seine Mägde und Knechte, seinen Auftrag an uns kennen wir wohl. Aber der Feuereifer der ersten Tage ist zu einem kleinen Flackern herabgebrannt. Wir haben uns darauf eingerichtet, dass die Rückkehr unseres Herrn auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Ja, wenn wir uns an das erinnern, was seinem Kommen vorausgehen soll, dann wissen wir, jetzt kommt er garantiert nicht. Wie geht es uns damit? Auf unserer Welt erschrecken wir immer zutiefst über Leid und Tod, Krankheit und Schicksalsschläge. Wir rufen zum trüben Himmel hinauf, doch von dort kommt höchstens Regen oder Schnee. Und unser Auftrag, der geht auch nicht so gut voran. Allenthalben hört man nur noch Sparen, Austritte, Schrumpfen, Verkaufen, dicht machen. Hat uns unser Herr vergessen? Hat er wie andere Chefs seine Firma schon längst dicht gemacht und haben wir die Geschäftsaufgabe verpennt? Hat er vielleicht anderswo etwas Besseres gefunden? Und Menschen, die uns lieb und teuer waren, sie sind gestorben. Und der Herr, er ist immer noch nicht da. Weit und breit kein Zeichen von ihm zu sehen. Kein Wunder, dass wir, wie der Knecht im Gleichnis, so leicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Und unser Frust über das Ausbleiben unseres Herrn, der Frust über unser Leben, dieser Frust bricht sich seine Bahn. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Unser Predigtext redet von Gewalt, Essen und Trinken. Der eine wird tatsächlich aggressiv. Aus Frust und Verzweiflung haut er seinen Mitmenschen giftige Worte um die Ohren. Oder noch schlimmer, drangsaliert sie handgreiflich. Wir kennen das vielleicht sogar von uns selbst. Eine knifflige Arbeit geht uns nicht von der Hand. Das Ding macht nie das, was es soll. Und unsere Hände, sie scheinen zu klobig. Zum aus der Haut fahren. Entnervt und gereizt pfeffern wir es schließlich in die Ecke und geben auf. Oder wir haben einen Quälgeist als Mitmenschen. Vielleicht sogar in der eigenen Familie. Schon tausendmal haben wir unseren Standpunkt mit geduldigen Worten einleuchtend dargelegt. Und wir werden schon wieder mit denselben Macken und Kanten konfrontiert. Genervt. Ich könnte ihn erwürgen. Oder wenigstens kräftig anschreien. Mit derben Kraftausdrücken. Und wenn mir genug auf die Nerven gegangen wurde, ja, wenn mir der letzte Nerv geraubt wurde, dann verliere ich meine Selbstbeherrschung und am Ende rutscht mir doch tatsächlich aus Frust die Hand aus. Ja, wir kennen das. Wir haben es doch gar nicht böse gemeint und doch sind wir am Ende über uns selbst erschrocken. Der Frust hat uns zu Unmenschen gemacht. Das wollten wir doch nicht. Der Frust bricht sich bei der anderen ganz anders die Bahn. Kummer steckt. Der Frust der Seele wird mit der Sorge für den Leib begegnet. Schokolade macht schließlich glücklich. Oder wenn es nicht Essen ist, dann vielleicht einkaufen. Wenn es mir nicht gut geht, ein wenig Konsum lässt mich später lächeln. Ich brauche zwar nicht noch ein neues Paar Schuhe, aber das Klingeling der Registrierkasse macht mich wenigstens kurz glücklich. Ich konnte doch tatsächlich für mich sorgen. Hilft zwar nicht viel gegen den Frust, fühlt sich aber gut an. Und der Kummerspeck, das Loch im Geldbeutel, gut, dass wir beides jetzt kurz vergessen können, was uns bald noch zusätzlich frusten wird. Der dritte wendet sich dem Trinken zu. Ein paar Schluck aus der Pulle und das Leben sieht viel rosiger aus. Ein Zug aus der Kippe und ich bin schon wieder viel ruhiger. Doch das hält nicht lange. Schnell ist die Wirkung verflogen und ich brauche mehr und mehr und noch mehr. Bald trinke ich nicht mehr, um mich rosiger zu fühlen, sondern um die Entzugserscheinungen zu vermeiden. Eine weitere Folge unseres Tuns könnte auch Bitterkeit sein. Jedes Mal aufs Neue sticht die Erinnerung an alten Frust in unser Herz. Dann legen wir einen Panzer um uns nicht noch mehr frusten zu lassen und verletzt zu werden. Schließlich haben wir uns selbst eingemauert im Gefängnis unserer Bitterkeit. Die Mauer ist so dick, dass wir niemand um Hilfe rufen können. Einsam und allein sind wir. Allein mit unserem Frust und mit unserer Bitterkeit. Und dann, ja dann kommt der Herr. Doch der haut uns glatt entzwei. Ist das denn fair? Der Herr ist doch schuld. So lange kam er nicht zurück. Wir konnten doch gar nicht anders, als von unserem Frust verschlungen zu werden. Da kommt er doch und will uns auch noch ans Leder. Als ob wir nicht schon genug unter unserem Frust zu leiden hätten. Ist Jesus noch ganz Frust? Aber Glück ist es ja auch noch gar nicht an der Zeit, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wir können uns zurücklehnen, den Herrgott einen guten Mann sein lassen und erst mal schauen, wie wir denn mit unserem Frust klarkommen, bevor unser Herr wiederkommt. Doch halt, da war doch die Rede davon, dass wir sein Kommen gar nicht erwarten. Heißt das etwa, dass Jesus Christus ist vielleicht schon da? Inkognito, unerkannt etwa. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. An welchen unserer Mitchristinnen und Mitchristen haben wir uns ins Rüsthaus gelassen? Damit haben wir ja gar nicht gerechnet, dass wir in unseren Schwestern und Brüdern Jesus Christus selbst gegenüberstehen. O weh, und jetzt? Wird mein Herr mich jetzt gleich beischneiden? Wie kann das gehen? Der Jesus schneidet mich in zwei, der doch selbst zu den Fressern und Weinsäufern gerechnet wurde? Der Jesus geht hart mit mir ins Gericht, der doch eine Sünderin vor dem Gericht bewahrte. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Der Jesus gibt mir meinen Teil bei den Ungläubigen, der doch selbst ein- und ausging bei den Sündern und Zöllnern, aus Ungläubigen und Aussätzigen, Heiden und Ausgestoßenen. Wie kann das gehen? Das geht, weil Jesus Christus uns nicht etwa mit einem Skalpell oder Messer entzweischneidet, sondern mit seinem Wort. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Jesus Christus schneidet uns in zwei, er geht mit uns ins Gericht. Und dabei zeigt er uns durch sein Wort ganz genau, wo wir unseren Frust an anderen auslassen. Und indem er es uns zeigt, schneidet er uns auf wie ein Arzt und bringt so das Krebsgeschwür unseres Frustes ans Licht. Jesus Christus bleibt nicht bei unserer Fassade stehen. Er lässt sich nicht von unserer coolen Gelassenheit täuschen. Er lässt sich nicht von unserem Image als Giftzwerg und Gewaltmensch abhalten. Er sieht in uns nicht den hoffnungslosen Suchtbolzen oder den verbitterten Eigenbrötler. Jesus Christus haut unsere Fassade entzwei und sieht, wie es uns tatsächlich geht. Er springt den Panzer auf, den wir um uns gelegt haben, der uns gefangen hält. Und er sieht unsere gefrustete, verzweifelte, geängstigte, hoffnungslose Seele und befreit uns davon, was uns belastet. Ja, und dann gibt er uns den Teil bei den Ungläubigen. Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Gottlose, als wir noch Sünder waren. Unser Anteil bei den Ungläubigen ist sein Kreuzestod, sein vergossenes Blut. Unser Teil ist damit auch seine Auferstehung. Den Anteil, den er uns gibt, ist seine Vergebung für uns und das ewige Leben für uns. Wenn wir uns von unserem Frust abwenden und umkehren, schenkt er uns einen Neuanfang. In ihm erkennen wir wieder deutlich unser Ziel, in erfüllter Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitmenschen leben. Sein Geist lehrt uns dann in kleinen Schritten auf dieses Ziel zuzugehen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Wir werden dann auch fähig zu erkennen, wo Jesus Christus durch unsere Schwestern und Brüder zu uns redet. Wir werden dann auch fähig, seine Stimme in unserem Herz zu hören, wenn er leise durch unser Gewissen zu uns redet und uns führen und lenken will. Er gibt uns auch eine Perspektive, die Perspektive auf die Ewigkeit hin. Wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben müssen. Wir finden in Jesu Auferstehung Trost angesichts des Todes von Verwandten und Freunden. Weil Jesus Christus uns anspricht, wissen wir, dass er lebt. Deswegen ist unsere Hoffnung auf Auferstehung nicht vergeblich. Und wir wissen, wir sind nie allein, sondern die Kraft Gottes wirkt in unserem Leben und trägt uns, egal was kommen mag. Jesus Christus gestaltet uns auch um. Er lehrt uns, anders auf Frust zu reagieren, ihn nicht an uns selbst und auch nicht an anderen auszulassen, sondern unseren Frust in Gebet und Klage bei Gott abzuladen. Ja, in ihm werden wir auch fähig, uns das gar nicht frusten zu lassen. Weil wir lernen, die Welt, unsere Mitmenschen und uns selber mit Gottes Augen zu sehen. Zu sehen, dass vieles auf dieser Welt, was nach Scheitern und Versagen aussieht, bei Gott einen ganz anderen Wert hat. Darum haben wir keine Angst vor dem Kommen unseres Herrn, sondern wir freuen uns darauf. Der, der so hart mit uns ins Gericht geht, tut das, damit wir besser leben können. Wir freuen uns auf sein Kommen, jetzt, weil unser Leben anders wird, wenn Jesus Christus in uns hineintritt. Und zukünftig, weil er dann alle unsere Tränen abwischen wird, für immer. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen. Du kommst uns Gast und Segen. Amen.